gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, aber, sag mit mir aber, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das habt ihr nicht gesagt. Der Herr ist auferstanden. Und die Siri, die hat was missverstanden hier. Siri, der Herr ist auferstanden. Moment, jetzt habe ich es. Hier ist der Text. Komisch, wenn man spricht und drückt und dann Siri sagt, bitte wiederhole es, bitte wiederhole es. Siri ist ja dieser Computer hier beim iPad. Der Herr ist auferstanden. Und früher hat man dazu gesagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Wie wichtig das ist, dass man sich das dazu sagt. Und es ist Teil von unserem Glaubensbekenntnis. Das ist das Zentrum von unserem Glaubensbekenntnis. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube umsonst. Wir hätten nichts zu sagen. Es wäre, meine Frau hat mir noch, bevor ich zur Kanzel kam, eine Karikatur gezeigt, von dem offenen Grab von Jesus Christus und alle anderen kleinen Gräber vor dem offenen Grab von Jesus mit allen Namen der Religionen. Der Grab von Jesus ist auf. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist, was wir heute feiern, aber eigentlich wünschte ich mir, dass jeder Christ das jeden Tag feiert. Denn am Ende heißt es, dass wir aus der Kraft der Auferstehung Jesu leben sollen. Jeder Tag, den Gott uns schenkt, können wir nicht durchgehen, wir können ihn nicht aushalten, wenn wir das nicht aus der Kraft der Auferstehung Jesu leben würden. Und das ist es. Es ist schön, dass einmal im Jahr die gesamte Christenheit und viele, viele, viele andere Menschen auch, die durch das Jahr eigentlich mit Christus wenig zu tun haben, aber dass sie an diesem Tag sagen, hey, ich gehe in die Kirche und das ist gut. Das ist gut. Aber die Botschaft, die die Kirche verkündigen soll, ist nicht einmal jährlich, sondern es ist eine tägliche Botschaft. Jesus ist auferstanden. Und du kannst es nur erfahren, wenn du ihm begegnest. Und wir haben gebetet, dass dieser Gottesdienst, dieser Ostergottesdienst in 2018, haben wir Gott gebeten, dass er das als eine Offenbarung für das eine Herz schenkt, der noch nicht weiß und noch nicht glauben kann, aber dass eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus geschieht. Und das ist kein Muster, keine Mustererfahrung. Jeder erlebt es anders, aber Jesus Christus lebt. Und er ist heute Morgen hier mitten unter uns. Und seine Gegenwart ist stärker als jedes einzelne christliche Symbol. Einst habe ich auch das christliche Symbol, das Kreuz, immer wieder geküsst. Ich hatte mehr einen Bezug zu diesem goldenen Kruzifix, den ich einst mal trug, als zum echten, wahren Auferstandenen. Aber es kam der Tag, wo ich ihm begegnet bin, in einer ganz tiefen Erfahrung, wo ich weiß, Jesus ist da. Er war da, er hat mir geholfen, er hat mir seine Liebe in meinem Herz ausgegossen. Und ich weiß, dass er lebt. Und das ist die Erfahrung von Ostern. Ich möchte einen Text lesen, und zwar einfach dieser eine klassische Text aus dem Evangelium von Markus. Und das berichtet uns von dieser Auferstehungsmorgen, von dieser Auferstehungsnacht. Ich lese ab Vers 9 vom 16. Kapitel. Jesus war frühmorgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden. Und er erschien zuerst der Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten und berichtete ihnen, Jesus lebt, ich habe ihn gesehen, aber die Jünger glaubten ihr nicht. Danach erschien Jesus zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie unterwegs von Jerusalem aufs Land waren. Sie kehrten gleich nach Jerusalem zurück, und um es den anderen zu berichten, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Wenig später erschien Jesus den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glaubten wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Interessant, diese Formulierung. Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt, sogar bis nach Karlsruhe, sogar bis nach Durlach, und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Klar hat Jesus auch an Durlach gedacht. Er hat an diesen Tag gedacht. Er hat an die ganzen Jahrhunderte gedacht, der Zeit, wo diese frohe Botschaft verkündigt wird. Der Herr Jesus ist auferstanden. Und dieser Ruf, den machen wir viel zu wenig. Dieser Ruf ist ein Ruf der Hoffnung, ein Ruf der Gewissheit im Leben. Und schade, wenn wir nur Ostern auf Ostereier reduzieren. Übrigens, wer hat schon mal ein Osterei in diesen Tagen in die Hände gehabt? Darf ich mal bitte ein Handzeichen sehen? Okay, heute werden Ostereier, es gibt sogar das Ostereier suchen, Ostereier finden und Ostereier. Aber es war die Idee von einem Kirchenvater, und zwar vom lieben Augustinus. Im 3. Jahrhundert, da hat er einfach entschieden, das Ei soll ein Symbol der Auferstehung Jesu sein. Deswegen haben wir Ostereier. Warum? Weil wie das Kükchen das Ei bricht, so wurde auch das Grab von Jesus gebrochen. Und einst werden all unsere Gräber gebrochen wie ein Ei. Denn die Auferstehung Jesu Christi ist gleichzeitig die Verkündigung des ewigen Lebens. Jesus sagte: Selbst wenn ihr stirbt, ihr werdet leben. Und so wie er auferstanden ist, werden wir auch auferstehen. Das lesen wir im 1. Thessalonicher 4,14. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Wir glauben an das Leben danach. Das ist eine zentrale ein Grundglaube des Christentums. Das Leben danach. Und ich fand sehr witzig eine Geschichte, die habe ich schon mal gelesen, aber mal schauen, wie viele neue Menschen in der Kirche heute da sind. Vielleicht schmunzelt ihr auch. Ein Zwillingsgespräch im Bauch der Mutter. Dann sagt der eine zum anderen: Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird, antwortete der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitteschön aussehen? So ganz genau weiß ich das nicht. Aber es wird sicher viel heller, als hier drinnen sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört, mit dem Mund zu essen. Was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du denn herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur doch viel zu kurz. Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punkt. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist sie denn bitte? Ich sehe sie nicht. Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie können wir gar nicht sein. Quatsch. Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt sie auch nicht. Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Schließlich, ihr Lieben, kam der Moment der Geburt. Als die Zwillinge ihre Welt verlassen hatten, öffneten sie ihre Augen und schrien. Was sie sehen, übertraf ihre kühnsten Träume. Was für ein Beispiel. Und ich bin mir überzeugt, hier sind der eine Zwilling, der hier gezweifelt hat, der ist auch hier in diesem Gottesdienst heute Morgen. Nicht nur einer, sondern vielleicht mehrere. Und wenn wir uns wiederfinden da drin, dann ist es so, du sitzt dann und sagst, wie logisch. Ja genau, das ist unsere Überzeugung. Die Frage nach Gott. Ich habe Gott nie gesehen. Aber ich sage dir, wenn du es hinbekommst, dein Leben in die Stille zu bringen, wirst du die sanfte Stimme des Herrn hören, die für dich singt. Du wirst sehen und erkennen, wie oft er deine Welt gestreichelt hat. Und so ist für uns das Leben nach dem Tod. Der Tod ist kein Ausrufezeichen. Der Tod ist ein Doppelpunkt für uns. Das ist unsere tiefe Überzeugung für die, die diese lebendige Hoffnung haben. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um diese zweite Geburtserfahrung. So wenn ein Baby diese gewohnte Umgebung verlässt, diesen dunklen Lebensraum. Und so ist es vielleicht bei dir auch heute in der Frage nach Gott. Es ist ein dunkler Lebensraum, vielleicht auch ein Stück so wie in dieser Kirche. Aber ich bin froh für jede Lichtquelle, die in diesem Raum ist. Denn das spricht für das ewige Licht, was in Jesus Christus verkörpert ist. An der Nacht seiner Auferstehung, die Soldaten, die haben das beschrieben, sie seien ein ungeheures Licht vom Grab kommend. Sie waren erstarrt vor Angst. Sie haben das berichtet, aber die religiösen Menschen haben sie bezahlt und haben gesagt, wehe, ihr erzählt das. Sagt einfach, die Jünger kamen und sie haben sein Leib gestohlen. Aber das ist der größte Widerspruch. Denn die Freude war so groß bei den Jüngern, als man sie sah, dass sie den Auferstandenen begegnet sind. Es geht um Begegnung. Übrigens, wenn wir im Bild bleiben, der Babys, die geboren werden, ja? Eine Geburt hat einige Strapazen. Dein Leben hat Strapazen. Und das kennen wir ja. Aber es geht nicht darum, dass wir für diese Strapazen leben. Das Irdische wird einst aufhören. Und ich richte jetzt auch ein Wort als Trost an die, alle die. Wir haben über ein paar Gebetsanliegen, aber es gibt viel Leid, ihr Lieben. Es gibt viele Umstände, wo Menschen wie in einem Geburtskanal so beengt sind und beängstigt und nur Dunkelheit sehen, weil sie eine dunkle Stunde ihres Lebens durchlaufen. Aber ich will uns Hoffnung machen. Es ist nur ein Geburtskanal. Deine Situation ist nur ein Geburtskanal. Es ist nur ein Prozess. Das Licht wartet auf dich. Und dieser Ostergottesdienst soll als etwas für dich werden, dass du Hoffnung hast, dass du Gottes Liebe und Gnade erfahren kannst. Er lebt. Die Freude von jemandem, der Christus begegnet ist, in dem Gesicht abzulesen. Die Osterbotschaft war eine Botschaft voller Freude. Die Frauen, die Jünger und alle waren mit Freude erfüllt. Das Aufleuchten der Gesichter. Eine Geschichte verdeutlicht dies. Da gehen zwei junge Männer miteinander spazieren und vor ihnen geht eine junge Frau. Sagt der eine zum anderen, ist das eine hübsche Frau? Das weißt du doch gar nicht, entgegnete der andere. Wenn diese sich umdreht, hat sie vielleicht ein hässliches Gesicht. Nein, sie ist hübsch, sagte der Erste. Und der andere sagte, aber woher weißt du denn das? Ich sehe es an den Männern, die uns entgegenkommen. Am Aufleuchten ihrer Gesichter. Das muss eine hübsche Frau sein. Wir verkündigen einen herrlichen Herrn. Und wen begegnet ist, er strahlt das aus. Wen wirklich begegnet ist, wer eine persönliche Erfahrung mit diesem lebendigen Herrn erlebt, dem kann man das sehen. Es zeigt das Aufleuchten der Gesichter. Sie haben ihn erlebt als jemand, der zu ihnen kommt und hilft, verändert und zu neuen Menschen macht und sendet. Und das ist das Wunder von diesem Morgen, ihr Lieben. Nicht von dem Morgen alleine vor 2000 Jahren, auch von diesem Morgen. Wir schreiben den 1. April 2018 und glaubt mir, das ist kein April-Scherz. Das ist kein April-Scherz. Das ist eine Realität. Er kommt zu dir und hilft dir. Er kann dein Leben verändern. Er kann deine Umstände verändern. Was für eine Osterpredigt würde ich predigen, wenn ich das nicht sagen würde. Der lebendige Herr ist hier, um sich deiner zu erbarmen. Er liebt dich. Er will dich erlösen, dich retten. Er will seine Kinder helfen. Er sendet uns Aufleben, Lebendigkeit. Er will uns beleben, Vergebung und Erneuerung. Darf ich das so euch wie Lichtbälle werfen? Vergebung und Erneuerung und Frieden und Gewissheit und geliebt zu sein. Erlöst zu sein. Es gibt in der Urkirche das sogenannte Risus Pascalis. Der Italiener sagt La risata pasquale. Und der Deutsche sagt das österliche Lächeln. Jesus ist von den Toten auferstanden. Der Tod hat keine Macht mehr. Der Tod hat seine Macht verloren. Und das ist Grund, auch den Tod als lächerlich hinzustellen. Und ich weiß jetzt, Menschen, die hier sind, die du hast mit Kirche und Glauben nichts am Hut, das erwarte ich von dir nicht. Aber von den Christen, von den Kindern Gottes erwarte ich heute Morgen, dass auch in dieser Kirche ein Lachen des Ostern freigesetzt wird. In deinem Herzen zu wissen, zu lächeln, zu wissen, der Tod ist besiegt und ich sehe das erste Mal Jesus als Angeber. Darf ich das in Anführungsstrichen sagen? Und Jesus sagt zum Tod, Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Stachel? Ja, der Stachel sitzt tief im Leib des Gekreuzigten. Und er hat diesen Fluch des Stachels als Christus am Kreuz erduldet. Aber nachdem er geschrien hat, es ist vollbracht, befreit er sich von diesem Stachel. Am dritten Tage ist er auferstanden und sagte, Tod, wo ist dein Stachel? Grab, wo ist dein Sieg? Das ist die italienische Seite von Jesus. Wo? Come on, komm, sag's mir. Bloßgestellt. Jemand, der es geschafft hat, den Tod zu besiegen. Es ist Christus, der Herr des Lebens. Und dieses Lächeln, dieses Lachen, dieses Bekenntnis der Lächerlichkeit gegenüber dem Tod soll jedes wiedergeborene Christ im Herzen tragen. Im Angesicht des Leidens, im Angesicht der Probleme, im Angesicht der Bedrohungen. Tod! Wo ist dein Stachel? Grab, wo ist dein Sieg? Du hast versagt. Halleluja. Und jetzt sollten wir alle lachen. Aber wir können nicht einfach so lachen. Aber wir können applaudieren. Das ist auch eine Form des Lachens. Eine Form des Lachens. Halleluja. Danke, Jesus. Aber ein Osterlachen will ich auch ein bisschen erzeugen heute Morgen hier. Ein Ehepaar entschließt sich, in einem Motel in der Karibik Urlaub zu machen, in welchem sie vor 20 Jahren ihre Flitterwochen verbrachten. Der Mann fliegt zunächst ohne seine Frau. Diese kann berufsbedingt erst einige Tage später nachkommen. Gerade angekommen findet er ein Internetcafé und beschließt, seine Frau eine E-Mail zu senden. Er vertippt sich jedoch bei der Adresse, sodass die Nachricht eine Witwe erreicht, die gerade von der Beerdigung ihres Mannes nach Hause kommt, um die Kondolenznachrichten abzurufen. Kurze Zeit später kommt der Sohn nach Hause und findet die Witwe ohnmächtig vor dem Computer. Und er liest folgende Nachricht auf dem Monitor. Meine liebe Frau, ich bin gerade angekommen. Und es geht mir gut. Du bist sicher überrascht, auf diesem Wege von mir zu hören. Aber mittlerweile haben sie auch hier Internet. Damit man mit seinen Nächsten in Kontakt bleiben kann. Gleich als ich hier angekommen bin, habe ich mich vergewissert, dass alles in Ordnung ist, wenn du am nächsten Freitag kommst. Ich habe Sehnsucht nach dir, freue mich, dich bald zu sehen und hoffe, dass deine Reise so unbeschwert wie meine sein wird. PS. Übrigens, du brauchst nicht so viele Klamotten mitzubringen. Hier ist es höllisch heiß. So, könnt ihr euch vorstellen, warum diese Witwe ohnmächtig? Eine falsche Adresse, falsche E-Mail. Okay, also das habe ich von einem Pfarrer geklaut. Der kriegt seine Kirche nicht zum Lachen zu Ostern. Aber mit dieser Geschichte hat er es ihn geschafft. Ihr Lieben, das Sterben der Gläubigen soll uns keine Angst machen. Amen. Die Wahrheit, dass Jesus den Tod besiegt hat, das halten wir fest. Und die Angst halten wir fern. Der Tod ist etwas, was Angst macht. Das bleibt. Und er bleibt auch der letzte Feind, der schon überwunden ist. Aber unser Leben soll ausgerichtet sein, nicht nur für eine Zeit, sondern für die Ewigkeit. Wir leben für die Ewigkeit. Und alles, was wir in diesem Leben tun, wir bringen Frucht für unsere Ewigkeit. Und ich wünsche mir das sehr. Und während die Band jetzt nach vorne kommt, und sich mit mir gemeinsam auf das Gebet vorbereitet, was ich hier heute Morgen hier in dieser Kirche formulieren möchte. Das Gebet der Begegnung, die geschehen soll. Ich kenne deine Ängste heute nicht. Vielleicht sitzt du hier und eine Krankheit bedroht dein Leben. Vielleicht hast du die Diagnose Krebs. Und nur du oder ein anderer Krebskranker kann verstehen, was du durchmachst. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und du hast schon dein Haus bestellt. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und du bist jemand, der wirklich terrorisiert ist, Angst hat vor dem Sterben, vor Unglück. Ich würde erst mal sagen, ganz menschlich, ganz normal. Menschlich, ganz normal. Aber die Frage, die ich uns aber noch tiefer stelle, was ist für dich danach? Weißt du, wo du hinkommst? Weißt du, was mit dir passiert? Ostern ist das Fest der Auferstehung, ihr Lieben. Ostern ist das Fest der Auferstehung. Wie wäre es denn, wenn du heute, und das sage ich denen, die das noch nicht haben, wenn du heute Ostern in dein Herzen einlässt, indem der Auferstandene dein Herz erobern kann. Er nimmt dir die Angst weg. Er gibt dir einen Sinn im Leben. Er schenkt dir den Auftrag hierhin und verkündige auch du, dass ich lebe. Und ich werde bei dir sein und mit dir sein, alle Tage deines Lebens. Und wenn dein irdisches Leben aufhört, nehme ich dich auf in meine Herrlichkeit. Ich gehe voran, um dir einen Ort vorzubereiten, wo du mit mir ewig leben kannst. Und jetzt, dein Leben hat einen Sinn. Du hast eine Aufgabe, einen Auftrag. Du bist gewollt. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Willst du den Auferstandenen begegnen? Drei Überraschungen erleben die Frauen, wenn sie am Grab kommen. Ich habe euch ein Bild gebracht von Jerusalem, vom Gartengrab. Der Stein ist weg, ist die erste Überraschung. Der Stein ist weg. Könnt ihr euch vorstellen, Maria Magdalena und ein paar andere Frauen, sie gingen am Grab mit den Gedanken, wer macht uns den Stein weg. Ein Riesenstein gerollt. Sie gingen hin, um Jesus fertig zu balsamieren, weil sie konnten das nicht vorher. Aber wer macht uns den Stein weg? Sie kommen, erste Überraschung, Stein ist schon weg. Wow. Ostern hat folgende Botschaft auch für dich heute Morgen. Die Steine, die dein Lebensraum verschließen, die will Jesus wegmachen. Du sollst durchbrechen zum Leben. Du sollst die Lebensfülle erleben. Wer macht dir deine Steine weg? Christus ist gekommen, für dich zu sterben. Er ist auferstanden. Er sagt dir, der Stein, der dein Lebensraum verdunkelt, den will ich wegrollen. Die zweite Überraschung: Das Grab ist leer. Jesus hängt nicht mehr am Kreuz. Jesus ist nicht mehr im Grab. Jesus ist hier heute Morgen und er will in dein Leben hinein. Er will in dein Herzen hinein. Und die dritte Überraschung: Jesus lebt. Kaum haben sie sich umgeschaut und sie begegnen Jesus vor dem Grab. Maria Magdalena begegnet Jesus. Die Jünger begegnen Jesus. Und jeder, der ihn gesehen hat, die begegnen ihn. Warum begegnen sie ihn? Nicht zufällig, weil Jesus sich bewusst vor dir stellt und sich dir offenbart. Hier bin ich. Er kommt, wie bei den Emmaus-Jüngern, und er scheint an ihrer Seite und sie laufen und sie sind so traurig. Sie sind so traurig, unser Herr ist weg. Und dieser Fremde sagte, ja, warum, weshalb? Erzählt mir. Und die merken gar nicht, es war Jesus bei ihnen. Ist diese Predigt vielleicht ein Weckruf? Merkst du nicht, wie der Herr dein Leben streichelt? Merkst du nicht, seine leise Stimme, die in deinem Herzen flüstert, Das sind die drei Überraschungen. Und dafür will ich beten heute Morgen. Und dass das Wunder von Ostern geschieht. Weh es dir. Und sagt, ich brauche eine Begegnung mit dem lebendigen Herrn. Wir beten. Herr Jesus, ich danke dir. Du bist hier gegenwärtig. Du bist hier, du bist der Auferstandene. Und du willst jetzt Menschen begegnen. Ich bitte dich, du siehst die Not, du siehst die Umstände. Ich bitte dich, offenbare dich durch deinen Geist. Danke, dass du lebst, Herr. Danke, dass dein Name über alle anderen Namen ist. Und während wir unsere Herzen dir öffnen, komm und hilf, vollbringe das, was Menschen nicht können. Bring Frieden in die Herzen hinein. Ich danke dir, Jesus, dass du unser Erlöser bist. Und offenbare du durch deinen Geist diese Wahrheit tief in unsere Herzen.